Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Der Predigttext für heute passt wunderbar zu einer Woche nach Ostern. Es ist ein Bericht über Jesus und wie er seinen Jüngern begegnet am Ostertag und dann einen Tag später. Ich lese aus Johannes 20 die Verse 19 bis 29. Es war schon spät abends an diesem ersten Wochentag nach dem Sabbat. Die Jünger waren beieinander und hatten die Tür fest verschlossen, denn sie hatten Angst vor den jüdischen Behörden. Da kam Jesus zu ihnen, er trat in ihre Mitte und sagte, Friede sei mit euch. Nach diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Die Jünger waren voll Freude, weil sie den Herrn sahen. Jesus sagte noch einmal, Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich jetzt euch. Dann hauchte er sie an und sagte, empfangt den Heiligen Geist. Wem ihr seine Schuld vergebt, dem ist sie wirklich vergeben. Wem ihr sie aber nicht vergebt, dem ist sie nicht vergeben. Thomas, der auch Didymus genannt wird, gehörte zum Kreis der 12. Er war jedoch nicht dabei gewesen, als Jesus gekommen war. Die anderen Jünger berichteten ihm, wir haben den Herrn gesehen. Er erwiderte, erst will ich selbst die Löcher von den Nägeln an seinen Händen sehen. Mit meinem Finger will ich sie fühlen und ich will meine Hand in die Wunde an seiner Seite legen, sonst glaube ich nicht. 8 Tage später waren die Jünger wieder beieinander. Diesmal war Thomas mit dabei. Wieder waren die Türen verschlossen. Da kam Jesus noch einmal zu ihnen. Er trat in ihre Mitte und sagte, Friede sei mit euch. Dann sagte er zu Thomas, nimm deinen Finger und untersuche meine Hände. Strecke deine Hand aus und lege sie in die Wunde an meiner Seite. Du sollst nicht länger ungläubig sein, sondern zum Glauben kommen. Jesus antwortete ihm, mein Herr und mein Gott. Da sagte Jesus zu ihm, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Glückselig sind die, die mich nicht sehen und trotzdem glauben. Herr, so wollen wir uns jetzt für dich öffnen, für die Begegnung mit dir, für dein Wort. Lass dadurch unseren Glauben gewiss werden. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, Thomas, der Jünger Jesu, steht, finde ich zumindest, in einem schlechten Ruf, der ihm gar nicht zukommt. Er ist sehr sprichwörtlich geworden, der ungläubige Thomas. Und unter dieser Überschrift, denke ich, kennen viele diesen Bericht aus Johannes 20. Ich finde, man kann das so nicht sagen. Thomas ist ungläubig. Das würde er sein, heißen, er sei völlig ohne Glauben. Nein, Thomas ist jemand, der glauben möchte, der aber Probleme dabei hat. So wie ja manche von uns auch. Beziehungsweise wir alle irgendwann ja mal Fragen, Zweifel bezüglich unseres Glaubens haben. Deswegen möchte ich den ehrlichen Thomas nennen. Weil er sich selbst und weil er anderen auch nichts vormacht. Also irgendwie knastert das, mach das mal aus. Und mach mal das hier. Für mich ist er der ehrliche Thomas, weil er sich selbst und anderen und Jesus nichts vormacht, sondern ganz ehrlich seine Fragen und Glaubensschwierigkeiten offen ausspricht. Thomas, das war kein Jünger der ersten Reihe. Bei Matthäus, Markus und Lukas kommt er nur vor in der Aufzählung der 12 Jünger. Im Johannesevangelium kommt er allerdings 3-mal vor. Und was erfahren wir da über Thomas? Zum einen, Johannes 11, Thomas ist ein Mann mit einer tiefen Liebe zu seinem Rabbi. Er war bereit, mit Jesus nach Jerusalem zu gehen und dort mit ihm zu sterben, als die anderen Jünger noch ängstlich zurückschreckten. In Johannes 11, Vers 16 lesen wir, Thomas, der auch Didymus genannt wird, sagte zu den anderen Jüngern, kommt, wir gehen mit und sterben mit ihm. Einige Ausleger sagen hier, Thomas hätte einen Hang zu Melancholie, zu Schwermut gehabt. Mag sein. Ich finde, Thomas ist ein nüchterner Tatsachenmensch. Das wird auch in Johannes 14 deutlich. Da redet Jesus von seinem Weggehen, von seinem Vorausgehen und sagt dann, und wenn ich dorthin gegangen bin und einen Platz für euch bereitet habe, werde ich wiederkommen, dann werde ich euch zu mir holen, denn dort, wo ich bin, sollt auch ihr sein. Ihr kennt ja den Weg zu dem Ort, wo ich hingehe. Und jetzt kommt Thomas. Thomas sagte zu ihm, Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst. Wie können wir dann den Weg wissen? Und Jesus antwortete ihm, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. In Kopenhagen, in der Frauenkirche, hat der dänische Maler und Bildhauer Bertil Thorvaldsson nicht nur den segnenden Christus dargestellt, sondern alle Apostel. Und Thomas hat er dargestellt als einen nachdenklichen Mensch. Ein Winkelmaß in der Hand, das Kinn nachdenklich in der Hand abgestützt. Ich finde das eine gute bildliche Darstellung des ehrlichen Thomas. Weil er ohne Illusion die Dinge betrachtet, weil er es genau wissen will, weil er ehrlich nachfragt, fragt, wenn er etwas nicht versteht. Er bleibt nicht an der Oberfläche hängen. Er ist kein emotional überkandidelter Typ, sondern ein nüchterner Wirklichkeitsmensch, der den Dingen auf den Grund geht. Und eben diesen Thomas hatte Jesus auch in seinen Jüngerkreis berufen. Ich finde es wichtig für uns zu sehen, da sind nicht alle Jünger aus einem Guss, nicht alle nach der gleichen Schablone. Nein, die Schar der Jünger der Zwölf allein ist schon eine ganz bunte Truppe, sozusagen ein Bilderbuch der verschiedensten Typen, grundverschiedene Charaktere und ebenso auch ein nüchterner Typ wie Thomas gehörte auch dazu. Und auch so einen wollte Jesus in seiner Nähe haben. Christsein heißt ja nicht, dass es keine Fragen und keine Probleme mehr gibt. Dass man das Nichtverstehen einfach runterschlucken muss, nach dem Motto, musse nur glauben oder so. Der Glaube bleibt nicht ohne Fragen, nicht ohne Probleme, nicht ohne innere Nöte und Zweifel. Wichtig ist nur dann, wie Thomas, zu wissen, es gibt einen, den kann ich fragen, an den kann ich mich auch mit meinen Zweifeln wenden. Denn auch Nachfolger Jesu Christi können in Glaubensnöte, in Zweifel geraten, können Lebensereignisse nicht verstehen und so weiter. Besonders Menschentypen, die eventuell wie Thomas zu Schwermut neigen, wie der Volksmund sagt, die depressiv veranlagt sind. Wobei, ich finde, wir sollten zwei Arten von Zweifeln unterscheiden. Da gibt es auf der einen Seite den Zweifel so als intellektuelles Spiel. Da möchte man sich vielleicht mit in der Diskussion interessant machen. Man kann ja auch mit Zweifel kokettieren. Ja, ich habe da aber so meine Zweifel. Das ist oft ein Zweifel, der überhaupt nicht zur Gewissheit kommen will, der sozusagen wie ein Schutzschild gegen Glauben vor sich hergetragen wird. Oft wird dann auf die Kirchengeschichte, die Kreuzzüge, die Korruption und was weiß ich immer verwiesen. Das ist kein echter Zweifel, sondern das ist Schutzbehauptung, um eben nicht mit dem Glauben ernst machen zu müssen. Das trifft auf Thomas nicht zu. Nein, Thomas hat ehrlichen Zweifel. Da spielt er nicht leichtfertig mit. Das ist die andere Art von Zweifel, der es ernst meint. Der Zweifel, dem es ums Ganze geht, wo die ganze Existenz in Frage gestellt ist. So wie bei Thomas. Wenn er sich jetzt getäuscht hat in Jesus, dann war doch alles bisherige Unsinn. Dann war sein Leben der letzten Jahre völlig falsch gelaufen, sinnlos. Thomas ist jemand mit einer echten Suche nach Glaubensgewissheit und er leidet unter dem Zweifel. Thomas möchte raus aus den Zweifeln, aus der Unsicherheit und er gibt sich nicht mit Worten und Erlebnissen anderer zufrieden. Nein, er will selber sinnhafte Erfahrung machen, die keine Einbildung ist. Thomas will selber glauben und nicht so einfach von anderen etwas übernehmen, von dem er eigentlich ja daran ganz nicht so richtig überzeugt ist. Interessant finde ich, dass Jesus diesen Thomas nicht tadelt. Nicht wegen seinem Nachfragen, nicht wegen seinen Zweifeln. Nein, er geht sogar auf seine Fragen ein und lässt den Zweifel zu. Das heißt, wenn wir in Anfechtung geraten, in Zweifel, wenn wir Dinge in unserem Leben, die passiert sind, nicht verstehen, wenn wir Unsicherheiten haben in Bezug auf den Glauben, dann ist das nicht schlecht, dann ist das nicht verwerflich. Das gehört dazu. Da muss es nicht bleiben. Und so wollen wir nochmal einen Schritt zurückgehen und fragen, wie gelangt Thomas eigentlich zur Glaubensgewissheit? Der erste und ich finde ganz wichtige Schritt, den er tut, ist der Schritt in die Gemeinschaft. Vorher war Thomas ja nicht dabei am Ostertag abends. Er hatte sich abgesondert von den anderen. Das passt zu seinem Typ. Da muss ich allein mit fertig werden. Lass mich in Ruhe, da muss ich jetzt selbst durch. Wir kennen das. Aber dieses Abschotten gegen Gemeinschaft, das ist ein Kardinalfehler, wenn wir Glaubensprobleme haben. Wenn wir mit Gott und mit uns selbst nicht klarkommen. Für Angefochtene und Zweifler ist es geradezu verhängnisvoll, sich aus der Gemeinschaft zurückzuziehen. Thomas verpasste die Stunde, als Jesus sich seinen Jüngern nach der Auferstehung zeigte, sie beauftragte, ihnen den Heiligen Geist gegeben hat. Auch wir verpassen vieles, wenn wir uns von der Gemeinschaft der Schwestern und Brüder zurückziehen und allein bleiben wollen. Gerade angefochtener Glaube braucht die Gemeinde. Jesus ist nicht von seiner Gemeinde zu trennen. Die Verheißung heißt, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Und wenn du Fragen und Zweifel hast, vielleicht wie Thomas, wenn du fragst, wie gelange ich zur Glaubensgewissheit, wo kann ich denn und wie kann ich denn Jesus begegnen, ist die Antwort da, wo Menschen mit Jesus unterwegs sind. Da, wo andere sich versammeln um ihn, da kannst du Jesus begegnen. Jesus offenbart sich dem Thomas ja nicht auf einem Berggipfel oder auf einer einsamen Insel oder so. Jesus offenbart sich dem Thomas in der Gemeinschaft derer, die sich versammelt haben, zum Gebet, zum Gottesdienst, zur Erzählgemeinschaft des Glaubens. Und deshalb ist es keine Frage des Geschmacks oder was auch immer, ob ich am Sonntagsgottesdienst teilnehme oder nicht. Es ist eine Frage des Überlebens im Glauben. Im Hebräerbrief, der sich ja an müde gewordene Christen richtet, die Frage stellen, lohnt sich das denn alles? Da heißt es dann, lasst uns nicht unsere Versammlungen verlassen, wie es einige tun. Es gibt ja diesen Spruch, allein geht man ein. Dieser Spruch gilt insbesondere für Nachfolger, für Menschen, auch mit Fragen und Zweifeln und in Anfechtung gerade für sie. Der frühere württembergische Landesbischof Theo Sorg hat mal die Gemeinde als ein Sanatorium bezeichnet. Gemeinde als ein Sanatorium, das heißt als Ort des Heil- und Gesundwerdens für solche, deren Glaube aus dem Tritt gekommen ist. Thomas wäre nicht weitergekommen, wäre er geblieben auf seinem Weg der Einsamkeit. Erst als Thomas den Weg zurückmacht in die Gemeinschaft und darin bleibt, da kann er Glaubensgewissheit bekommen. In der Gemeinschaft kommt es dann auch zur Begegnung mit Jesus. In der Gemeinschaft kommt es zu seinem Durchbruch zur Glaubensgewissheit, aber auch nicht automatisch. 7 Tage lang hat es Thomas ausgehalten, unter Begeisterten, unter Verwandelten zu leben. Und trotzdem blieben seine Zweifel, seine Fragen. Glaube färbt ja nicht einfach ab. Und Mitläufer sind noch lange keine Nachfolger, keine Jünger. Die Zugehörigkeit zur Gemeinde bedeutet nicht automatisch Glaubensgewissheit, aber ist eine notwendige Voraussetzung. Denn in der Gemeinschaft kommt es dann zur Begegnung mit Jesus. Dieser Thomas, dieser nüchterne Wirklichkeitsmensch, ist Jesus so wichtig. Und es ist Jesus so wichtig, dass er zu Glaubensgewissheit kommt, dass er nach 8 Tagen nochmal in den Kreis der Jünger tritt. Und Thomas macht die Erfahrung, Jesus nimmt ihn ernst, so wie er ist, inklusive seiner Fragen und Zweifel. Jesus spricht ihn an, schließt ihn in diesen Gruß mit ein, Friede sei mit euch. Er kommt dem Thomas entgegen, lädt ihn ein, aus seinen Zweifeln herauszukommen, geht sogar auf seinen trotzigen Satz ein, den er gesagt hat, ja erst wenn ich die Löcher von den Nägeln und die Wunde gefühlt habe, dann kann ich glauben. Jesus geht sogar darauf ein und sagt zu ihm, komm her, nimm deinen Finger, untersuche meine Hände, strecke deine Hand aus und lege sie in die Wunde an meiner Seite. Denn das will Jesus, dass er nicht ungläubig abgesondert vom Glauben bleibt, sondern zum Glauben kommt. Interessant ist, Thomas, der Tatsachen, der Anfassbares wollte, braucht es plötzlich nicht mehr, als Jesus im Raum ist. Der Text erzählt nichts davon, dass Thomas Jesus wirklich berührt hat. In der Begegnung mit Jesus und seinem Wort, in dem Jesus ihn anspricht, erkennt er, ja, er ist es. Und dann legt der ehrliche Thomas, nicht der ungläubige Thomas, dann legt eigentlich diese Randfigur unter den Jüngern das größte Christusbekenntnis ab, was im Johannesevangelium zu finden ist. Er sagt, mein Herr und mein Gott. Es gehört zum Charakter des Thomas, dass er keine halben Sachen macht, sondern konsequent ist. Als in der Begegnung mit Jesus ihm klar vor Augen ist, dass es stimmt, Jesus ist auferstanden, der Tod ist besiegt. Als seine Fragen und Zweifel verflogen sind, als Glaubensgewissheit sein Herz erfüllt, da zögert Thomas nicht, Jesus als seinen Herrn anzuerkennen. So ernst für Thomas seine Fragen und Zweifel sind, so ernst meint er es auch mit seinem Bekenntnis. Und Thomas sagt nicht, du bist der Herr. Nein, er sagt, du bist mein Herr, dem ich mich jetzt voll und ganz anvertraue. Die Legende erzählt, Thomas sei der erste Indienmissionar gewesen, der Jünger, der am weitesten für seinen Herrn gewandert ist. Das ist eigentlich nicht nur eine Legende, sondern schon in einer frühchristlichen Schrift, so um 100 herum, der Didache, da wird davon berichtet, dass Thomas in Indien Kirche gegründet hat. Und beim Kirchenvater Origenes können wir nachlesen, dass er berichtet, dass Thomas im Gebiet des heutigen Irak und Iran missioniert hat und dass er bis Südindien gekommen ist, wo er als Märtyrer ums Leben gekommen ist. Dort gibt es auch bei seinem angeblichen Grab eine Wallfahrtsstätte. Jahrhunderte später, als dann die Europäer auf dem Seeweg Indien erreichten, waren sie völlig überrascht, dort auf christliche Kirchen einer ganz eigenen Prägung zu kommen, den sogenannten Thomaschristen, sie dort zu treffen. Liebe Schwestern und Brüder, was ist das, was wir von Thomas lernen können? Worin kann er für uns Vorbild sein? Ich finde eben in seiner Ernsthaftigkeit und in seiner Konsequenz. In seiner Ernsthaftigkeit und Konsequenz zum einen in seinem Fragen, also nicht einfach mitschwimmen, nicht einfach nachplappern, was andere glauben, sondern ernsthaft nach Antworten suchen, hinter denen wir dann auch stehen können. Uns nicht abhängig zu machen von den Meinungen anderer, von den Erfahrungen anderer, sondern nicht locker lassen und selber Erfahrungen glauben machen wollen, selbst Grund unter die Füße zu bekommen. Und zum anderen ist er uns Vorbild in seiner Ernsthaftigkeit und seiner Konsequenz, in seinem Bekenntnis und seiner Lebenshingabe. Die Glaubensgewissheit bei Thomas hat praktische Folgen. Er macht keine halben Sachen. auch keine halben Glaubenssachen. Er gibt kein halbes Bekenntnis ab, sondern sagt, mein Herr und mein Gott. Was wir durch diesen Bericht über den Thomas wissen, ist, Jesus nimmt uns, unsere Zweifel und Anfechtungen ernst. Wir sind Jesus wichtig, dass er immer wieder Wege sucht, uns anzusprechen. Und ja, Jesus tadelt den nicht, der Fragen stellt, der zweifelt hat, der nachbohrt. Vielmehr, wer ihn ernsthaft sucht, von dem lässt sich Jesus finden. Jesus ist dort zu finden, wo die Schwestern und Brüder sind. Und dann sagt Jesus zum Schluss, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Glückselig sind die, die mich nicht sehen und trotzdem glauben. Das finde ich interessant. Jesus preist nicht die Jünger selig, die ihn nach der Auferstehung direkt gesehen haben, also die Jünger der ersten Stunde, Petrus, Johannes, Jakobus und so weiter, sondern die, die an ihn glauben, ohne ihn zu sehen, die also dem Wort vertrauen, derer, die ihn gesehen haben und überliefert haben. Das sind wir. Wir sind gemeint. Und, so kann man es hier sehen, von Jesus sogar über die Apostel gesetzt. Und trotzdem, auch wenn wir ihn nicht so direkt sehen können, wie Thomas und Petrus, Jakobus und all die anderen, trotzdem gibt es auch für uns ein sichtbares, fühlbares, sinnhaft erfahrbares Zeichen der Gegenwart Jesu, das er uns selbst gegeben hat, das Abendmahl. Jesus kennt uns, unseren Wankelmut, unsere Fragen, unsere Schwachheit, unseren Zweifel. Und das Abendmahl dient der Vergewisserung unseres Glaubens. Jesus möchte nicht, dass wir in Fragen und Zweifeln stecken bleiben. Er will uns immer wieder herausholen und uns Glaubensgewissheit schenken. Um das mal im Bild zu sagen, die Elemente des Abendmahls, die sind dann für uns wie die Nägelmale und die Wunde. Denn das können wir sehen, das können wir spüren und das können wir schmecken. Für mich ist da immer wieder die Frage 75 des Heidelberger Katechismus wichtig. Da wird gefragt, wie wird dir im heiligen Abendmahl in Erinnerung gerufen und versichert, dass du an dem einmaligen Opfer Christi am Kreuz und an allen seinen Gütern Anteil hast? Die Antwort: Christus hat mir und allen Gläubigen befohlen, zu seinem Gedächtnis von diesem gebrochenen Brot zu essen und von diesem Kelch zu trinken. Dabei hat er verheißen, erstens, so gewiss ich mit meinen Augen sehe, dass das Brot des Herrn mir gebrochen und der Kelch mir gegeben wird, so gewiss ist am Kreuz sein Leib für mich geopfert und gebrochen und sein Blut für mich vergossen worden. Zweitens, so gewiss ich aus der Hand des Dieners das Brot und den Kelch des Herrn empfange und leiblich genieße, die mir als sichere Wahrzeichen des Leibes und Blutes Christi gegeben werden, so gewiss speist und tränkt er selbst mit seinem gekreuzigten Leib und vergossenem Blut meine Seele zum ewigen Leben. Ich finde das sehr eindrücklich, so gewiss ich das mit meinen Augen sehe und durch die Mikrofone sogar höre, dass das Brot gebrochen wird. So gewiss weiß ich, Jesus ist für mich gestorben. Und so gewiss, wie ich Brot und Kelch in die Hand nehme und es, wie es hier steht, leiblich genieße, also runterschlucke, das schmecke ich und spüre ich doch. So gewiss weiß ich, kommt er in mein Leben. Ich bin dankbar und froh, in einer Gemeinde zu leben, die, wie das ja im Neuen Testament in der Urkirche gar nicht anders war, die jeden Sonntag Abendmahl, die das Herrenmahl feiert. Vielleicht hilft es uns ja vielleicht, wenn wir beim Empfang von Brot und Kelch es innerlich so für uns sprechen, so wie Thomas, mein Herr und mein Gott, und uns dadurch bewusst machen, hier und jetzt begegnet mir Jesus. Hier und jetzt kommt er in mein Leben, ganz sinnhaft erfahrbar. Und selbst, und das kommt vor, selbst wenn meine Gedanken, wenn mein Gefühl, wenn meine inneren Stimmen mir etwas anderes einreden wollen, Brot und Kelch sind real, anfassbar, schmeckbar, spürbar, sichtbar. Brot und Kelch sind real und genauso real ist Jesus und genauso real wird er Teil meines Lebens. Und so wünsche ich uns allen, dass wir jeden Sonntag neu in der Begegnung mit Jesus im Abendmahl es erleben, wie die Jünger damals. Die Jünger waren voll Freude, weil sie den Herrn sahen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.